Wir hören jetzt gleich einen Talk über Hochvakuumsysteme. Jetzt können wir uns vielleicht erstmal denken, okay, cool. Damit lässt sich ja total viel anstellen. Vieles, was wir heute an Wissen haben, konnten wir nur mithilfe von Hochvakuumsystemen erforschen. Und ja, irgendwie schon fancy Technologie, aber ist vielleicht jetzt nichts, was wir irgendwie persönlich jemals anfassen würden oder so. Gut, wenn wir jetzt uns hier über das Vakuum unterhalten, ist vielleicht auch besser, wenn wir da nicht unsere Hand reinbekommen. Aber es wäre doch ganz cool, mit solchen Geräten mal rumexperimentieren zu können. Und wir wären jetzt hier nicht im Hardware- und Making-Track, wenn es da nicht Möglichkeiten gäbe. Und da kommt Sally ins Spiel. Sally beschäftigt sich seit vielen Jahren mit verschiedenen Teilgebieten der Physik, repariert so ziemlich alles, was ihr gerade so in die Finger kommt. Und seit etwas über 4 Jahren beschäftigt sie sich intensiv mit Hochvakuumsystemen, auch aus so einer Making-Sicht, und schaut eben auch selber, was sich da in Setups so realisieren lässt. Und deswegen freue ich mich jetzt sehr, dass wir uns gleich anhören dürfen, was Sally da so für Erfahrungen gemacht hat und auch so ein bisschen die Basics dahinter und wie das alles funktioniert. Applaus für Sally!
Ja, dann werde ich mal kurz über den Inhalt sprechen. Zuerst wird es ein paar Kontextinformationen geben, Basisinformationen dann auch noch. Dann reden wir mal kurz über Pumpen, Vakuumsensoren, Anwendungsbereiche. Und dann kommen wir zum eigentlich interessanten Teil, meine praktische Erfahrung, die ich damit gemacht habe. Und ich werde dann am Ende, hoffentlich gibt es dann noch Raum für Fragen, aber notfalls überspringe ich ein paar kleine Sachen. Was diese Präsentation jetzt eigentlich ist und was sie nicht ist, ich werde ein bisschen zur Informationsbeschaffung was sagen, wie ich an Informationen gekommen bin. Ich werde versuchen, die Basisinformationen rüberzubringen und eben coole Hacks und Tricks, wie man viel Geld sparen kann, weil Vakuumtechnik neu kaufen, das ist nichts, was man sich leisten kann. Ich werde jetzt allerdings relativ wenig über die Anwendungsbereiche sprechen, einfach weil das so ein gigantisches Thema ist. Ich bin nicht professionell in dem Bereich, also ich arbeite als in einem anderen Bereich. Das ist nur meine selbst eigene Erfahrung und ich glaube, dass das aber durchaus auch interessant ist, mal nicht nur von den Leuten, die in Firmen damit zu tun haben und die unendlich Budget haben sozusagen, sondern auch mal was zu hören über Leute, die sich damit nur in der Freizeit beschäftigen. Und es sind keine Sicherheitsempfehlungen. Ich werde es dann eh noch sagen, was ich für Fehler gemacht habe, und es ist teilweise echt ein bisschen gefährlich gewesen. Zu mir habe ich jetzt 3 Fragen mal. Wer bin ich? Wie bin ich dazu gekommen? Und warum habe ich mich damit eigentlich jetzt so intensiv beschäftigt? Wer bin ich? Ich mache eben seit 4 Jahren jetzt mit Vakuumtechnologie was. Ich mache sehr gerne Sport, Wandern. Ich habe angefangen mit Lockpicking. Und eben da unten rechts sieht man auch noch meine Werkstatt, die jetzt inzwischen auch schon gewachsen ist. Und ich tue sehr viel in der Elektrotechnik arbeiten. Und zu Vakuumtechnologie bin ich gekommen vor 4 Jahren, mit 15 Jahren bin ich da vor der Frage gestanden, was mache ich jetzt eigentlich für meinen Ferialjob? Und da gibt es in Österreich FFG, Forschungsförderungsgesellschaft, und die tun an Universitäten Praktikas bezahlen, so dass das Institut nichts bezahlen muss, und ich sozusagen Gratishilfe fürs Institut bin. Bin dann in Innsbruck an die Ionenphysik gekommen und dann bin ich dort in den Raum gestellt worden mit einem Massenspektrometer, und hat es geheißen, so, das putzen wir jetzt mal, das zerlegen wir jetzt mal. Und so bin ich dann in den Bereich reingerutscht, und ich habe dann damals auch schon ganz fasziniert gefragt, ganz viele Fragen gehabt, und wo ich dann gesagt habe, ja, ich möchte sowas irgendwann selbst bauen, haben mir da mehr Leute ausgelacht, als wirklich gedacht, dass ich dann irgendwann einmal da was machen werde. Einfach nur, weil in ihrer Sicht war es nicht möglich, da an billiges Equipment ranzukommen. Sie haben zwar durchaus Pumpen hin und wieder rausgeworfen, aber die waren meistens komplett kaputt, weil dazu werde ich dann eh noch später mehr sagen. Ich habe mich jetzt in letzter Zeit sehr viel damit beschäftigt, weil ich in Österreich die VWA schreiben habe müssen, vorwissenschaftliche Arbeit. Und mein cooler Physiklehrer hat mir da erlaubt, über Hochvakuumsysteme zu schreiben. Und da habe ich dann natürlich 50 Seiten insgesamt, ist das dann schwer geworden. Und da habe ich halt mich mit allen Bereichen beschäftigt, eben vor allem mit gewissen Pumpen, die jetzt auch in dieser Präsentation thematisieren wird, Sensoren, Anwendungsbereiche und eben dann auch das Praktische gebaut. Hab's dann auch in die Schule geschleppt zu meiner Präsentation. Das war ein ziemliches Highlight für die Leute dort, weil normalerweise schleppt niemand so einen knapp 100 Kilo schweren Aufbau in die Schule, nur für eine kurze Präsentation. Ist Vakuumtechnologie eigentlich tot? Weil in der Wissenschaft geht da relativ wenig weiter und dazu möchte ich jetzt kurz einen Teil aus einem Buch zitieren. Das ist Woods Handbuch der Vakuumtechnik, eine sehr gute Quelle, die ich auch immer wieder referenzieren werde jetzt. Und ja, in den Laufen der letzten 20 Jahre ist festzustellen, dass die Vakuumtechnik einen immer breiteren Anwendungsbereich einnimmt. In wenigen Jahren wird mit der EUV-Lithografie sogar die Waferbeschichtung im Vakuum stattfinden. Aber gleichzeitig die Zahl der auf dem Gebiet der Vakuumphysik arbeitenden Wissenschaftler kontinuierlich abnimmt. Die wenigen Innovationen der letzten 20 Jahre waren eher evolutionär als revolutionär und beruhen vorwiegend auf ingenieurtechnischer denn auf wissenschaftlicher Tätigkeit. Die Vakuumfirmen verzeichnen bei ihren Kunden zunehmende Unkenntnis über vakuumphysikalische und vakuummesstechnische Phänomene. So ist es eine weitere Aufgabe dieses Buches geworden, das immer weniger gelehrte Wissen der Vakuumphysik lebendig zu halten, zu tradieren, um Anwender der Vakuumphysik vor wissenschaftlichen oder auch nicht wissenschaftlichen Schaden zu bewahren. Ja. Warum ist das jetzt eigentlich so kompliziert? Weil, ich meine, schließt man eine Pumpe an und dann ist da Vakuum drinnen. Naja, das ist, weil man da in verschiedene Flow-Regimes reinkommt. Ich werde das jetzt in Englisch machen, weil ich habe für Flow-Regime, für diese Flow-Regimes nicht wirklich eine deutsche Bezeichnung schöner gefunden. Viscous Flow-Regime ist das, was wir gewohnt sind. Wenn wir unsere Hand so bewegen, merken wir wunderschön, wie sich die Luft um unsere Finger herum biegt, das ist wie auch Flieger fliegen können, einfach nur, weil die Partikel untereinander mehr interagieren als mit der Umgebung. Also bevor ein Teilchen da in der Luft jetzt an eine Wand stößt, stößt es viel, viel eher mit einem anderen Teilchen zusammen. Im anderen Extrembereich hat man den Molecular Flow Regime. Und das ist da, wo eben Turbomolekularpumpen auch ihren Namen her haben. Und das bedeutet, dass die Partikel mehr mit den Wänden interagieren als untereinander. Und da hat man dann natürlich nicht mehr diesen Zwang der Luft, dass sie irgendwo hin will. Da kann man dann nicht mehr wirklich eine normale, traditionelle Vakuumpumpe verwenden, sondern dann muss man eben Hochvakuumpumpen verwenden. Dazwischen hat man noch den Transitional Flow Regime. Der ist einfach fix definiert mit Druckbereichen, wo man Effekte von beiden Seiten beobachten kann und wo auch wieder andere Sensoren angewendet werden müssen. Die Bereiche habe ich hier mal zusammengefasst in dieser Grafik. Man hat eben die Bereiche Grobvakuum, Feinvakuum, Hochvakuum, Ultrahochvakuum und extrem hohes Vakuum definiert. Dabei hat man eben auch immer Bereiche für wie lang die freie Weglänge, die mittlere freie Weglänge ist, weil das ist eigentlich das, um was es geht. Die mittlere freie Weglänge beschreibt, wie groß ein durchschnittliches Teilchen in diesem Behälter fliegen kann, ohne mit einem anderen zu kollidieren. Im Grobvakuum sind das im Mikrometerbereich, im Feinvakuum dann schon im Millimeterbereich und dann kommen wir ganz schnell in den Kilometerbereich, was natürlich perfekt ist, wenn wir Elektronen oder Ionen in einem Vakuum durch die Gegend schießen wollen, ohne dass es mit irgendwas interagiert. Die Möglichkeiten, die uns das eben bietet, ist eben genau das, was ich gemeint habe, mit Elektronen frei kontrolliert, also man kann sie dann durch magnetische und elektrische Felder natürlich steuern und interagieren lassen. Das sind dann zum Beispiel eben in Röhren, lasst man die elektrischen Felder und emittiert Elektronen, so sind Röhren entstanden. Damals hat man zwar großteils Quecksilberpumpen verwendet, aber so sind Röhren entwickelt worden. Natürlich, die komplizierteste Röhre, wenn man so will, ist natürlich das Elektronenmikroskop. Da ist auch Hochvakuum drinnen, weil man kann nicht einfach so Elektronen durch die Gegend schießen und in der Luft und glauben, dass sie dann am richtigen Ort ankommen, weil die verstreuen dann. Man kann eben Flugbahnen, Geschwindigkeiten kontrollieren und analysieren. Das ist genau das, was man in der Massenspektrometrie macht. Man schießt Ionen und schaut, wie sie abgelenkt werden, wo sie ankommen. Man misst, wie lange die Zeit dauert. Das ist ein Riesenbereich dann nochmal. Und man kann Teilchen hoffentlich kontrolliert kollidieren lassen. Das sind dann Teilchenbeschleuniger zum Beispiel. Die Pumpen für verschiedene Bereiche sind sehr viele. Da hat man Verdrängungspumpen, Kondensatoren, Triebmittelpumpen, Molekular- und Turbomolekular- und Sorptionspumpen, Kryopumpen. Wir werden nicht alle thematisieren. Bei den Pumpen, die ich dann aufgelistet habe, bei weiteren Pumpen würde ich euch einfach, bin ich so faul und mache einfach die wissenschaftliche Art und sage, hey, Woods Handbuch der Vakuumtechnik hat das schon erledigt. Ich werde nur ein paar zusammenfassen, weil sonst wird das einfach alles viel zu lang. Man hat jetzt zum Beispiel den Vergleich Drehschieber versus Turbopumpe, kann man ganz gern vergleichen mit sowas. Man hat auf einer Seite ein MOSFET, auf der anderen Seite einen 18 GHz Amplifier von HP. sie verstärken beide Signale, aber sie sind für beide komplett unterschiedliche Anwendungen gedacht. Das eine ist viel gröber, das andere ist viel feiner, dafür halt in einem höheren Bereich. Thematisieren wir mal die Vorvakuumpumpen. Eine der ersten, die ich bekommen habe, die Drehschieberpumpe, ist irre laut. Da habe ich auch aus meiner Zeit in Innsbruck noch das Geräusch genau im Kopf. Jeden Tag bin ich ins Labor gekommen, erstmal die Pumpe anschalten und ist dann den Rest des Tages gelaufen. Die war laut. Einfach nur, weil sie schon halb kaputt war, weil sie in dem Bereich einfach halb kaputt eingesetzt haben, weil sie korrosive Sachen abgepumpt haben. Das Gute ist, die bekommt man super billig am Gebrauchtmarkt. Die haben praktisch, also sie sind so unempfindlich, man kann zwar das Öl kontaminieren irgendwann, aber das kann man dann auch wieder tauschen. Man kann sie sehr leicht selbst warten und sie haben eine sehr lange Lebensdauer, also ich habe noch nie geschafft, den Drehschieber kaputt zu machen. Ich habe schon geschafft, andere Pumpen kaputt zu machen. Nachteil ist natürlich das Öl wieder. Man möchte eigentlich in einem Vakuum ölfrei arbeiten, weil das Öl wieder Quelle für Kontamination im Hochvakuumbereich ist. Vor allem, wenn das Öl irgendwann einmal in die Hochvakuumpumpen reinkommt, dann hat man viel Spaß, die ganze Hochvakuumpumpe zerlegen und dann zu putzen mit Lösungsmittel. Lautstärkepegel habe ich schon genannt und natürlich das Letzte ist auch noch das Gewicht. Wo ich meine erste Pumpe bekommen habe, da habe ich dann schon in Graz gewohnt mit meinen Eltern, da habe ich dann, der Paketbote hat natürlich nicht geläutert und hat es direkt in den Paketshop gebracht und dann bin ich halt damals ohne irgendein Fahrzeug, ohne nichts hingegangen zum Paketshop, quer durch die Stadt, habe dort die Pumpe so irgendwie gehalten, war sehr schwer, habe dann irgendwie alle 20 Meter wieder hinstellen müssen. Bei der Hälfte vom Weg fragt mir ein Student, ja, ob er mir helfen kann. Und ich sage, ja, bitte gerne, bitte greif damit an, dann tragen wir es zu zweit. Und dann hat er nach 10 Meter hingestellt und gesagt, nein, es tut ihm leid, es ist ihm zu schwer. Wie das eigentlich dann funktioniert ist, man hat Drehschieber, kommt eben von dem Drehschieber, der da drinnen ist, der sich dreht. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass der sich jetzt so nach rechts dreht, dann wird dieses Volumen beim Einlass immer größer mit der Zeit. Wenn dann der andere Drehschieber den Einlass absperrt, presst die Luft wieder raus beim Auslass durchs Ventil. Die Pumpen, das Einzige, was das Verbrauchsmaterial ist bei den Pumpen, sind natürlich die Drehschieber selbst. Ich habe noch nie welche tauschen müssen, die sind bei mir noch nie fertig geworden, aber zum Beispiel an Universitäten, wo sie das Geld haben, warten sie die regelmäßig. Kommen wir dann weiter zu der nächsten Pumpe, die ich in Innsbruck gehabt habe, weil circa bei der Hälfte meines Praktikums ist dann eine neue Pumpe angeschafft worden, also die haben sie schon davor bestellt, einfach nur, weil die alte so laut war, dass man das nicht ausgehalten hat, da einen ganzen Tag im Labor zu sitzen. Das war die Scroll-Pumpe. Die Scroll-Pumpe funktioniert dadurch, dass sie eben so eine Spirale hat, die sich bewegt, das sehen wir dann dann im nächsten Bild. Pluspunkte sind Lautstärkepegel, der ist viel leiser, sie ist auch wieder sehr unempfindlich und sie ist dieses Mal ölfrei. Die brauchen kein Öl zum Laufen, weil sie keinen Bereich haben, wo irgendwas an irgendwas reibt, sondern die schiebt halt, die dichtet einfach nur an der Dichtung ab und bewegt sich dann so in einer Schneckenform. Nicht Schneckenform, eigentlich ist es hin und her wackeln. Der Nachteil ist Preis, die bekommt man gebraucht so gut wie gar nicht. Und wenn man sie gebraucht bekommt, dann ist irgendwas falsch mit denen, meiner Erfahrung nach. Die haben einen meist schlechteren Enddruck als die Drehschieberpumpen und sie sind auch wieder schwer. Also da kommt man einfach nicht weg. Und eben das ist das, was ich gemeint habe. Man hat da zwei so ineinandergreifende Schnecken, die dann die Luft immer vor sich hinschieben und dabei keinerlei Reibung erzeugen, außer dass sie eben Kompression haben auf der Dichtung, die sie da drinnen haben. Die dritte Pumpe, die man dann in dem Massenspektrometer, übrigens, das habe ich glaube ich nicht erwähnt, das war Time-of-Flight-Massenspektrometer in Innsbruck, mit dem wir Restgasanalyse gemacht haben, in zum Beispiel Stickstoff 7.0, kriegt man bei Linde Gas zum Beispiel. Es ist sehr teuer, weil 7.0 bedeutet, dass es 99,9 und dann 6 Nachkommastellen 9% reiner Sauerstoff, Stickstoff zum Beispiel jetzt ist. Und wir haben uns angeschaut, was der Rest da drinnen ist. Daher ist das Gerät sehr fein gewesen. Und Time-of-Flight-Massenspektrometer sind generell sehr, sehr empfindliche Geräte und sehr cool, leider absolut nicht in dem Preisbereich, wo man DIY irgendwas machen kann. Membranpumpe war dort in den Massenspektrometer einbaut als Vorvakuumpumpe für die Pfeiffer-Turbomolekularpumpen. Vorteil ist wieder Lautstärkepegel. Gewicht und Größe dieses Mal, die sind schön kompakt und klein und sie sind auch wieder ölfrei. Nachteil, Preis wiederum. Sie haben einen schlechteren Enddruck und sie sind deutlich empfindlicher. Meiner Erfahrung nach halten die auch nicht allzu lang. Pfeiffer behauptet zwar, dass ihre gut sind, ich habe noch nie welche von Pfeiffer bekommen. Ich habe nur welche von Agilent bekommen und die waren kaputt. Die Membranpumpe funktioniert so, wie man sich eine Membranpumpe vorstellt. Man hat eine Membran, die sich hin und her bewegt und sozusagen wie ein Blasebalg bei so, zum Beispiel bei uralten Orgeln hat man das gehabt, dass man so einen Blasebalg gehabt hat, den man niedergedrückt hat und hochgedrückt hat. Das ist halt nur sehr viel kleiner und hat ein paar Ventile drinnen. Die sind dann auch oft mehrstufig, damit sie den Enddruck zusammenbekommen, den man braucht. Es gibt noch sehr viele andere Vorvakuumpumpen, wie ihr hier sehen könnt. Ich würde da einfach mal wieder auf Woods Handbuch der Vakuumtechnik verweisen. Generell, wenn ihr in einer Firma vorhabt zu arbeiten in Vakuumtechnik, dann ist dieses Buch ein Must-Read. Interessanteste, was ich von den Pumpen noch finde, sind da noch die Flüssigkeitsstrahlpumpen. Die verwendet man oft in der Chemie. Die sind ganz faszinierend von der Mechanik oder von wie sie funktionieren, finde ich. Ist worth a read in Woods Handbuch. Dann kommen wir direkt auch schon zu der zweiten Stufe, die deutlich mehr kostet neu, aber meiner Erfahrung nach relativ leicht sogar gebraucht zu bekommen ist. Es sind eben Hoch- und Ultrahochvakuumpumpen. Man hat dabei eben den Übergang zum molekularen Strömungsregime und klassische Pumpverfahren sind nicht mehr effektiv. Warum eigentlich? Einerseits hat man eben diese Kollisionsarmut, die man da drinnen hat. Das bedeutet, die Partikel interagieren untereinander nicht mehr so viel. Das bedeutet auch, wenn man da so einen kleinen Anschluss hat, wie ich eben unten geschrieben hat, dann ist es extrem unwahrscheinlich, dass ein Teilchen überhaupt in den Anschluss reinkommt und dann den Schlauch entlang geht. Das ist dann alles ein Spiel von Statistik. Und deswegen hat man da auch viel größere Anschlüsse, dann viel größere Flanges. Zum Beispiel im Vorvakuumbereich verwendet man ganz oft KF25. 25 mm groß, wie der Name schon sagt. Im Hochvakuum verwendet man dann mindestens so ISO K100, das sind dann schon 100 mm im Durchmesser. Da wird es dann auch noch bei den Bildern von meinem Vakuum-Setup ein paar Sachen geben. Gleichzeitig muss man natürlich Rückdiffusion vermeiden. Was ist Rückdiffusion? Das ist, wenn aus dem Vorvakuumbereich die Partikel wieder zurückkommen in den Hochvakuumbereich. Man hat da auch nicht mehr den Drang der Partikel, irgendwo hinzukommen. Man kann nicht mehr sozusagen rausschöpfen, wenn man das so will, aus dem Bereich. Man muss irgendwie dafür sorgen, dass jedes Partikel, das da reinkommt, sofort irgendwo gefangen ist oder sofort weg ist. Da ist eben eines der ersten der Hochvakuumpumpen, ist dann die Öldiffusionspumpe. Ich habe hier eben eine. Ganz links ist eine kleine Edwards, die ich gehabt habe, und rechts sind die zwei Teile von einer, die ohne Namen irgendwo in einem in einem Elektronenmikroskop mal eingebaut war, das ich zerlegen habe dürfen. Das in der Mitte ist eine Buffer. Wozu dient die Buffer? Man will das Öl nicht im Hochvakuumbereich haben. In einer Öldiffusionspumpe wird das Öl verdampft. Das bedeutet, man will auf jeden Fall vermeiden, das im Hochvakuumbereich reinzubekommen. Durch diese Buffer fließt das kühlste Wasser, weil man muss die Pumpe mit Wasser kühlen. Dazu sind die Anschlüsse seitlich. Und das verhindert einfach, dass Ölpartikel reinkommen. Es kommen immer noch welche rein und daher direkt auch schon das Schlechteste an der Pumpe. Die verunreinigt natürlich den Vakuumraum ein bisschen. Daher in der Massenspektrometrie ein absolutes No-Go. Das, was wir ganz rechts sehen, ist der Stack, der innen ist. Dabei verdampft unten das Öl, wird nach oben gelangen und dann durch diese seitlichen Kappen mit sehr, sehr hoher Geschwindigkeit rausfliegen. Dabei nimmt es jegliche Luftpartikel, die da drinnen irgendwie herumschwirren, mit nach unten und gleichzeitig kondensiert es dann auf der Seite, auf der kühlen Wand, die man natürlich mit Wasser kühlen muss. Und so gelangt es dann, werden diese Partikel dann sozusagen gefangen in dem Öl und wenn sie unten wieder verdampft werden, werden sie wieder freigesetzt und dann tut sich die Vorvakuumpumpe deutlich leichter, das dann wegzupumpen. Die Öldiffusionspumpe ist sehr leicht zu bekommen, gebraucht. Also die habe ich regelmäßig im Container von der Universität gefunden. Sie sind super unempfindlich. Mit denen kann man machen, was man will. Die kann man sogar mit DHL versenden und sie kommen in einem Stück an. Sie sind sehr, sehr sicher und robust. Nachteil ist natürlich, wie gesagt, die Ölkontamination. Sie haben einen hohen Stromverbrauch und sind aufwendig zu kühlen. Also da kauft man sich am besten, meiner Erfahrung nach, so einen Bierkühler, weil die sind deutlich billiger als industrielle Kühler, die für irgendwas gedacht sind, und verwendet das Wasserbecken in den Bierkühler, um dann die Öldiffusionspumpe zu kühlen. Noch ein Nachteil ist, sie sind langsam. Und bei dem kommen wir dann auch zur Turbomolekularpumpe. Die ist nicht nur hübsch im Aussehen, sondern auch sehr hübsch, wie sie funktioniert und wie schnell sie ist. Ich habe ein paar Stück daheim stehen. Ich habe eine kaputte mal zerlegt. Und die funktioniert eben mit einem Rotor, also mit sehr, sehr hoher Geschwindigkeit. Also die kleine da, das ist eine sehr, sehr kleine Pumpe, die dreht sich mit 120.000 Umdrehungen die Minute. Und was man dabei sich schon denken kann, uff, das ist einiges an Energie. Dazu kommen wir dann noch. Und man hat dann eben diese Lamellen, die dann in unterschiedlichen Winkeln gewinkelt sind. Das hat grundsätzlich zwei Effekte. Der erste Effekt ist, dass sich die Partie, der Impuls, der auf die Lamellen übertragen wird, geringer ist oben als unten. Das bedeutet, dass die Lamellen weniger verbogen werden sozusagen und dass sich die Pumpe generell auch weniger Kraft da aufwenden muss, dann im schlechteren Vakuum weiter unten. Grundsätzlich ist es auch wieder, man kann sich vorstellen wie in einer Jetturbine, wo man auch eben eine Kompression hat, kompressiert es die Luft nach unten hin. Und der zweite Effekt von diesen unterschiedlichen Winkeln ist, wenn man jetzt diese Rückdiffusion betrachtet aus dem Vorvakuumbereich, wenn da bei den Lamellen ganz unten Partikel rauffliegt, dann ist es sehr, sehr viel unwahrscheinlicher, dass es durch so einen schmalen Spalt kommt als ganz oben. Das bedeutet, das ist der zweite Effekt, den man ausnutzt. Diese komischen runden Dinger, die im Halbkreis, die da liegen, das sind die Statoren dazwischen. Die verwendet man wieder, um den Impuls grad zu richten von einem Partikel. Das bedeutet, man kann sich das vorstellen wie in so einem Ping-Pong, dann fallen die nach unten. Und das ist auch ein wunderschönes Geräusch, das, von dem sich alle in der Hochvakuumtechnik arbeitenden fürchten werden. Wenn eine Schraube runterfällt, dann macht das wunderschön so. Und dann weiß man, dass man verkackt hat. Ja, die Turbomolekularpumpen sind super sauber, haben einen sehr geringen Stromverbrauch, sind sehr schnell. Jede Person, ich weiß, dass im Chaos ein paar Personen ein Elektronenmikroskop haben und die meisten davon mit Öldiffusionspumpen, werden davon träumen, ihr Elektronenmikroskop mit einer Turbomolekularpumpe auszustatten, einfach nur, weil es so viel schneller geht. Ich war da mal zur lange Nacht der Forschung beim Institut für Elektronenmikroskopie in Graz und das war dann so, man macht das Elektronenmikroskop zu und in 2 Minuten kann man anfangen zu mikroskopieren. Der Kontrast, am Kongress war eine Person mit Elektronenmikroskop und da war es mit Öldiffusionspumpe, die hat man mal eingeschaltet, dann ist man mal Kaffee trinken gegangen und nach 15 Minuten hat man dann anfangen können. Und es kann auch höhere Vakuumlevel erreichen. Turbomolekularpumpen kommen in den Ultrahochvakuum und extrem hohen Vakuumbereich, was dann relevant ist für zum Beispiel Ion-Trap-Mass-Spectrometers und für Teilchenbeschleuniger. Nachteil ist, sie sind schwer funktionsfähig zu bekommen, nicht nur wegen DHL, sondern auch, weil die oft kaputt sind, wenn sie Firmen halt rausgeben, weil man gibt nicht ganz ein Ding her, für das man 15.000 Euro ausgeben hat. Und der Vorteil ist aber, man findet oft hin und wieder so richtig alte Pumpen, die auf einer sehr geringen Drehzahl arbeiten. Und da ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann noch länger funktionieren, höher. Also meine erste Turbomolekularpumpe war Alcatel 5150 und die dreht auf nur 24.000 Umdrehungen die Minute, was super langsam ist. Und dadurch werden die Kugellager weniger belastet. Sie sind sehr empfindlich und Fehler haben meist fatale Folgen. Da gibt's so wunderschöne Bilder von den Rotoren, die so richtig schön aufgefressen sind sozusagen. Das passiert, wenn das Hochvakuumsystem plötzlich belüftet wird. Und das nächste ist die Rotationsenergie, die da drinnen steckt. Ich habe jetzt kürzlich eine EXT255H aus dem Müll gezogen in der Uni. Dreht sich mit 60.000 Umdrehungen, hat einen Radius von 5 Zentimeter und der Masse, der Rotor nur alleine, 2 Kilogramm. Wenn man sich die Rotationsenergie ausrechnet, sind das 50 Kilojoule oder 50 Kilowattsekunden. Das ist verdammt viel. Wenn es sich plötzlich eben dieser entweder aus dem Vorvakuumbereich oder aus dem Vakuumbereich belüftet wird, dann fangen sich die ganzen Lamellen ineinander, der Starter und der Rotor berühren sich und dann kann es so einen Drehmoment auf den Flansch erzeugen, dass sich die Pumpen losreißen können. Da habe ich von der Universität mal gehört, wo ihr Massenspektrometer einen Fehler gehabt hat und plötzlich belüftet hat, wo die Turbomolekularpumpe, so ähnliche, auf voller Geschwindigkeit war. Professor war einen Stock höher und hat plötzlich einen riesen Knall gehört und die Pumpe hat sich losgerissen aus der Halterung. Diese Halterungen sind massiv. Daher nicht das machen, was ich später gemacht habe. Man hat auch noch sonstige Hochvakuumpumpen, Getter kennt man von Röhren, Ionenzerstäuberpumpen, Orbitronenpumpen und Kryopumpen. Bin wieder faul und verweise einfach auf Wutz Handbuch. Zu die Vakuumsensoren. Es ist auch wieder eine Challenge, da zu messen, weil irgendwann in einem gewissen Bereich vom Vakuum kann man einfach nicht mehr klassische Drucksensoren, wo man mit Kraft irgendwas versucht zu messen oder wo man mit so einer Dose versucht, was zu messen, kann man nichts mehr messen, weil nicht mehr viele Teilchen da sind. Daher hat man da eben, ich habe drei Prinzipien mal rausgesucht, die ich gern präsentieren würde, zu denen ich auch Sensoren habe. Kapazitives Messprinzip, Pirani-Messprinzip und Kalt- bzw. Heißkathoden-Messprinzip. Die sind alle für unterschiedliche Bereiche und decken insgesamt fast den ganzen Hochvakuumbereich sehr gut ab. Das sind meine drei Sensoren. Das mit 1 gelabelt ist eben der kapazitive Sensor, 2 ist der Pirani-Sensor und 3 ist ein Inverted Magnetron Gauge. Generell 2 und 3, das sind, kennt man gleich an der Farbe, das sind Edwards-Sensoren, die bekommt man sehr billig auf eBay Kleinanzeigen und die sind super gut. Da tut man einfach 24 Volt rein und man bekommt zwischen 0 und 10 Volt raus. Die haben die ganze Ansteuerungselektronik drinnen und sind deshalb sehr viel billiger als die ganzen Alternativen, wo man dann eine Zusatzansteuerung braucht. Und die Leute denken auch, dass sie weniger wert sind, weil sie halt nur so klein sind. Das ist jetzt eine Vermutung. Und den 1 habe ich gratis bekommen, den kapazitiven Sensor. Der war einfach dabei, wo ich mir Turbomolekularpumpe von jemandem gekauft habe. Der hat nichts davon gesagt, aber einen gratis Sensor nehme ich immer. Zum kapazitiven Messprinzip, das ist eigentlich sehr klassisch, man hat Membrane, man hat zwei Platten, zwischen denen man die Kapazität misst und man hat die Flansch und im hinteren Bereich, wo der Abstand demarkiert ist, dort ist ein definiertes Vakuum. Nachteil ist natürlich, wenn die Sensoren sehr alt werden, dann ist das Vakuum da hinten nicht mehr so gut, weil die haben Helium kommt überall durch irgendwann nach einer Zeit. Dann hat man natürlich nicht mehr die gleiche Genauigkeit, die man davor gehabt hat. Zur Mathematik dahinter ist es relativ simpel. Man hat ganz oben das 1er ist eine Formel für die Kraft, die übertragen wird auf eine gewisse Fläche, also die Definition von Druck eigentlich. 2 ist die Kapazität für einen Plattenkondensator, weil man kann es sich vorstellen wie ein Plattenkondensator. Ich habe damals bei meiner VWA mir gedacht, hey, ich bin schlau und tue jetzt einfach den Sensor als ganz viele kleine Plattenkondensatoren sehen und tue drüber integrieren, um auf eine Formel zu kommen dafür. Mein Physiklehrer hat gesagt, nimm das raus, das ist falsch, weil natürlich, wenn da elektrisches Feld drinnen ist, ordnen sich die Elektronen nicht gleichmäßig an. Ich habe das dann nicht mehr versucht zu berechnen, weil mir das dann irgendwann zu kompliziert worden ist. Ganz unten die letzten zwei Formeln sind dann noch zu wie man eigentlich die Kapazität misst. Das wird dann auch, werde ich dann auch gleich auf der nächsten Folie besser erklären. Das erste ist eben die Formel, wenn man auch bei einer gewissen Frequenz sind dann Kondensatoren nicht mehr als Kondensatoren zu betrachten, sondern eigentlich mehr als Widerstände. Und dann kann man Spannungsteiler aufbauen. Und dann kommt man auf diese schöne Formel, wo man dann einfach die Kapazität vom Kondensator anhand von der Spannung, die man reingibt, die Frequenz, die man reingibt und die Spannung, die man eigentlich DC dann misst. Ich habe da jetzt zum Beispiel alles Peak-Spannungen genommen, weil ich einfach nur Diode verwende und einen Kondensator zum Gleichrichten. Kommen wir weiter zum weiteren kreativeren Weg, um Druck zu messen. Da muss man jetzt schon umdenken. Das ist jetzt Transitional Regime, wo wir jetzt sind. Pirani-Prinzip. Man ist draufgekommen, Wärmeleitung wird ja schlechter im Vakuum, deswegen funktionieren ja auch Thermoskannen und verändert sich das eigentlich irgendwie im Druck. Und da ist man dann auf verschiedene Wärmeleitungsmechanismen gekommen. Man hat einerseits das, was da am Ende markiert ist, die Wärmeleitung durch die Anschlüsse, die sind immer gleich. Egal welcher Druck man da drinnen hat, es wird immer gleich viel über die Anschlüsse abgeleitet. Das bedeutet, da kann man so einen Nullpunkt, das P0 ist eine Nullpunktkorrigierung, da kann man einfach nur irgendeine Konstante einsetzen, wenn man dann den Sensor baut. Dann hat man Konvektion. Das kennen wir alle, das haben wir in der Schule gelernt. Warme Luft steigt auf, kalte Luft sinkt wieder ab, da bilden sich dann so Wirbel. Aber in dem Transitional Regime hört Konvektion auf, einfach nur, weil zu wenig Teilchen da sind, dass Konvektion wirklich stattfinden kann. Und dann hat man nur noch den Wärmefluss direkt durchs Gas. Und da ist dann eben der Herr Pirani draufkommen. Man kann das mit dieser Formel da unten schön darstellen, wie der Zusammenhang durch diese Gasweiterleitung stattfindet. Dann hat man auch noch Radiative. Das ist auch wieder nur Nullpunktkorrigierung, weil es wird immer gleich viel Infrarot abgestrahlt. Natürlich, die Temperatur vom Draht ändert sich, daher ist auch wieder Korrektionsfaktor. Moderne Firmen tun das schon einrechnen, damals der Herr Pirani hat das nicht eingerechnet. Einfach nur, weil er gesagt hat, das ist vernachlässigbar. Hier haben wir dann so einen Graphen und da sieht man auch gleich das größte Problem von diesen Sensoren. Die sind natürlich abhängig, je nachdem, welches Gas man hat. Das bedeutet, wenn man unbekanntes Gas hat, dann wird die Genauigkeit von diesem Sensor schon sehr viel geringer. Und wenn man eine hohe Durchflussrate hat, dann sind diese Sensoren auch nicht ideal. Man hat da eben einerseits, unten sieht man Offset, das sind diese Losses durch die Anschlüsse und durch die Radiative, und ganz oben, wo es abflacht, dort hat man die Nullpunktkorrigierung für die Konvektion. Also ab da fängt dann Konvektion an und da sieht man, das flacht dann ab, das ist sehr unterschiedlich je nach Gas. Und der Herr Pirani hat da einfach nur geraden durchgelegt und hat da eben diese Annäherung getroffen. Ja, natürlich, das hört auch irgendwann auf, wie wir gesehen haben, mit diesem Sensor zu messen. Das ist dann eben im Molecular Flow Regime und dabei hat es dann Ionisationsvakuometer gebraucht. Das war ein bisschen hart zum Lesen in der Literatur. Auch Wuths Handbuch der Vakuumtechnik ist nicht magisch. Und da habe ich eben auch einen kleinen Teil, den ich zitieren möchte. Das hat mich sehr verwirrt, wo ich es erst einmal gelesen habe. Und ich werde es euch dann in meinen Worten noch erklären. Das ist eben zum Kapitel Ionisationsvakuometer. Bei niedrigen Drücken bildet sich nach Knauer konzentrisch zur Achse des Anodenzylinders eine rotierende Elektronenraumladung, also ein Ringstrom der Größenordnung 1A aus. Zwischen der Anode dieser Raumladung herrscht ein starkes elektrisches Feld, an dem fast die gesamte an den Elektroden liegende Spannung der Größenordnung 3 Kilovolt abfällt. Durch diese Raumentladung bildet sich das elektrische Feld eine erhebliche Verstärkung der radialen Komponente. Da sitzt man jetzt da, also ich habe das 10-mal gelesen und danach immer noch kein Wort verstanden. Aber wenn man es dann 20-mal gelesen hat, dann fängt man es an zu verstehen. Wir haben hier einerseits diesen Anodenring markiert mit AR. Ihr müsst euch das dreidimensional vorstellen als einen Zylinder, der innen hohl ist. Und man hat die zwei Kathodenplatten und dazwischen mit B markiert ein starkes magnetisches Feld. Das elektrische Feld kommt halt daher, dass man eine hohe Spannung anlegt und die Elektronen dann natürlich zum Anodenring hinwollen. Und der Nachteil ist jetzt aber, genau das, was man ausnutzt, die Elektronen können dann nicht direkt hin, weil dieses starke magnetische Feld sie daran hindert, nach außen hinzukommen. Und die fangen dann an, eben wie diese konzentrische Rotationsachse, oder wie es beschrieben worden ist, eine rotierende Elektronenraumladung. Das sind einfach nur rotierende Elektronen, die dort drinnen gefangen sind. Beim idealen Vakuum würden die jetzt da unendlich lang theoretisch drinnen rotieren. Das passiert aber nicht, weil man hat da immer noch Partikel drinnen und mit denen interagieren die Elektronen und verlieren Energie und fallen dann immer weiter raus und dann kann man Strom messen, der dann fließt. Und dieser Strom hat dann eben eine Abhängigkeit vom Druck. Warum man das eigentlich so macht mit diesem Magnetfeld, wieso man nicht direkt einfach nur Elektronen durch die Gegend schießen lässt, ist genau das wieder mit der mittleren freien Weglänge. Im Ultrahochvakuumbereich vor allem hat man da teilweise dann hunderte Kilometer an Weg, die Elektronen zurücklegen müssen, bis sie mit irgendwas kollidieren. Ich wünsche euch viel Spaß, ein 100 Kilometer langes Rohr an euer Vakuum-Setup anzuschließen. Da hat man das dann eben auf diese in diese Rotationsbewegung gebracht, wo sie halt so lang fliegen, bis sie mit irgendwas kollidieren. Und diese Sensoren sind dann noch weiterentwickelt worden. Und ja, da hat man eben auch wieder ab einem gewissen Druck. Bei diesen Sensoren muss man vorsichtig sein. Die darf man erst anschalten ab circa 10 hoch minus 2 Millibar. Ich habe meinen schon ein paar Mal über dem Druck angeschalten und Geht immer noch, aber man sollte es nicht machen, weil da dann anfängt sich Plasma zu bilden, weil die Elektronen so viel interagieren mit den Teilchen, dass die Teilchen, die da drinnen sind, ionisiert werden und so viel Energie auf sich nehmen, dass sie dann halt anfangen zu Plasma zu werden, und das sind dann sehr hohe Temperaturen, die dann die Metallteile da drinnen kaputt machen. Und das will man eigentlich alles nicht haben. Eben ab einem gewissen, ab 10 hoch minus 2 Millibar fängt es dann an, linear wieder einigermaßen zu werden. Man hat dann da so Korrektionstabellen, also es ist eine Korrektionstabelle, wieder aus Woods Handbuch geklaut, und die werden dann je nach Sensor, je nach Geometrie sind die dann abhängig. Man hat natürlich noch sehr viele andere Vakuometer, vor allem mechanische, hat man einige, die ich jetzt natürlich nicht besprochen habe. Vor allem deswegen, weil meiner Meinung nach ist es interessant, sich anzuschauen, den Kontrast zwischen den verschiedenen Vakuumbereichen, wie man da eigentlich misst und wie kreativ man werden muss, um überhaupt in diesem Bereich was zu messen. Kommen wir zu den Anwendungsbereichen, und da ist auch ein Bild vom Kongress, wo ich eben an dem Elektronenmikroskop sitzen habe dürfen und ein bisschen rumspielen dürfen. Heutzutage, wie im Buch genannt, in ein paar Jahren, das sind wir jetzt schon, wird die Chipherstellung im Hochvakuum stattfinden, EUV-Lithografie, ASML hat da wunderschöne Maschinen, die viel zu viel kosten, die Chip-Herstellung auf eben 2 Nanometer runterbringen, Transistorgröße. Daraus werden eure neuen Prozessoren bestehen, und dann könnt ihr direkt an den Talk wieder denken, Ultrahochvakuum bringt uns wirklich weiter. Der nächste Bereich, der viel länger schon existiert, ist eben die Analytik, Massenspektrometrie, Elektronenmikroskopie und Teilchenbeschleuniger. Ich glaube, alle, die mit Physik was zu tun haben, werden schon mal zumindest was davon gehört haben, vor allem von Teilchenbeschleuniger vielleicht. Die bringen uns richtig weiter in der Forschung. Und das letzte ist Dünnfilmbeschichtung, wo die wenigsten Leute irgendwie dran auch noch denken. Dünnfilmbeschichtung, wenn ihr so einen Bohrer habt mit einer so goldenen Beschichtung, dann gibt es eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass dieser von einer Schweizer Firma, mit der ich mal geschrieben habe, beschichtet worden ist. Mir fällt gerade der Firmenname nicht ein. Die Dünnfilmbeschichtung, da hat man eben dann Sputtering und Metallverdampfung, wäre mal ein Thema für weiteren Talk. Einen besonderen Platz in meinem Herzen hat die Massenspektrometrie, einfach nur, weil ich damit so viel zu tun gehabt habe in meinem Praktikum. Und das ist allerdings so groß, ich mag diese Grafik sehr gerne, das sind die Islands of Mass Spectrometry. Jede Insel ist ein anders aufgebautes Gerät oder beziehungsweise anderes Messprinzip, und dann hat man unterschiedliche Geräte je nach Messprinzip und kann die kombinieren. Ihr habt zum Beispiel ein Quadrupol Massenanalysator, der eigentlich für Restgasanalyse gedacht ist, jetzt nicht in so hohen Bereichen wie jetzt ist nicht bei weitem nicht so genau wie das Time of Flight, mit dem ich gearbeitet habe bei meinem Praktikum, aber reicht aus, um zum Beispiel zu schauen, was in einem Elektronenmikroskop gerade so an Gase drinnen um die Wege sind. Das habe ich auch bekommen am Kongress von einer netten Person. Kommen wir zur praktischen Erfahrung, weil ihr habt damit natürlich auch sehr viel zu tun gehabt. Das war mein allererstes Mal, dass ich mit Hochvakuum was gemacht habe, mit meiner Drehschieberpumpe, die Edwards E2M2, die viel zu schwer ist, und meiner Turbomolekularpumpe, die Alcatel 5150, das ist dieses bronzene Edelstahl-Ding, das da links steht, mit einer Plexiglasscheibe drauf, die ich damals verwendet habe, um zu schauen, ob das Ding überhaupt tut. Nicht sehr schlau, weil die Kräfte, die da drauf wirken, doch sehr groß sind. Man hat da ein Bar an Druckunterschied, weil wir sind so bei 1013, 1024 Millibar. Und da drinnen ist natürlich fast null. Und das ist dann doch einiges an Kraft, die da drauf auswirkt. Und wenn das gebrochen wäre, dann ist das Nächste, was ich da falsch gemacht habe, die Turbomolekularpumpe ist nirgends befestigt. Wir haben gehört, wie viel Energie da drinnen steckt. Wenn mir das Plexiglas gebrochen wäre, dann wäre die Turbomolekularpumpe entweder in der Wand oder in mir gesteckt. Das wäre nicht so angenehm gewesen. Und was ich auch zu dem Zeitpunkt gemacht habe, ich habe zu der Pumpe keinen Treiber bekommen. Deswegen hat sie nur 200 Euro gekostet. Habe ich damals von meinem Geld vom Praktikum bezahlt und habe dann einen Controller, den wir eigentlich für elektrische Bobbycars gebaut haben, ein bisschen umgebaut, dass er die Turbomolekularpumpe ansteuert. Es hat funktioniert. Das Problem war nur, die Turbomolekularpumpen sind für weit weniger Strom ausgelegt, als wir bei den Bobbycars haben. Das bedeutet, also die Spannung ist ziemlich ähnlich, aber der Strom ist unterschiedlich. Das bedeutet, die Induktivität ist höher. Und natürlich ist es irgendwann passiert, das Ganze hat sich irgendwann aufgeschwungen und der Controller hat geraucht. Auch noch so ein Ding, was man beobachten kann während dem Ganzen, ist, meine Werkstatt hat sich immer ein bisschen weiterentwickelt während der Zeit, weil es stellt sich heraus, Vakuumtechnologie geht zwar von den Kosten her, aber das Equipment rundherum ist auch sehr teuer. Das war dann ein bisschen später mein Aufbau. Da habe ich dann schon eine kleine Sicherungsbox für die Drehschieberpumpe gehabt, weil die irgendwie ein bisschen zu warm geworden ist. Wo ich die bekommen habe, waren da irgendwie, also die hat ausgeschaut, als wäre sie in einem Wald gestanden für ein paar Jahre. Sie ist zwar immer noch gelaufen, was sehr für die Robustheit dieser Pumpen spricht, aber der Motor hat manchmal ein bisschen gestunken und ist irgendwie 100 Grad warm geworden auf der Außenseite oder so. Nicht ganz so gesund, aber ist noch gelaufen eine Zeit lang. Ich habe da auch meinen Pirani-Sensor angeschlossen, und habe den Controller, den ich von Volker habe, dann in so ein kleines Case eingebaut. Dann ist es Zeit gewesen, irgendeine gescheite Platte zu designen, einfach nur, weil das mit dem Plexiglas nicht sich auf ewig halten hat können. Da hat sich freundlicherweise Kontakte von mir im IT-Syndikat in Innsbruck gesagt, dass ich ihm bitte einen Plan schicken soll und er organisiert mir, dass mir das CNC gefräst wird bei einem Freund von ihm und da habe ich dann diesen Plan gezeichnet. Das war das erste Mal, dass ich so einen 2D-Plan gezeichnet habe. Mit FreeCAD ist das eigentlich sehr gut gegangen. Habe da eben ganz viel Beschriftungen dann noch dazu getan, was welches Gewinde haben soll und so weiter und habe dann 200 Euro bei dem gelassen, was ganz okay ist eigentlich für das, dass es wirklich wunderschön gefertigt war. Leider ist bei dem ein Fehler passiert. Die Löcher für die Stromdurchführungen, die bei mir Zündkerzen sind, waren nicht ganz durchgebohrt. Er war dann so freundlich, mir das um Materialkosten neu zu machen, einfach nur weil er gesagt hat, das war sein Fehler. Wo mein Controller kaputt geworden ist, dann bin ich da gestanden ohne Controller. Und für Alcatel 5150 habe ich nicht wirklich irgendwas gefunden, außer die Rotationsgeschwindigkeit und die Spannung. Die findet man so in so AJ Viz hat es, glaube ich, geheißen, irgendeiner Firma in Amerika. Die haben noch irgendwie eine refurbished Pumpe um $12,000 angeboten. Da habe ich die Daten auf ihrer Website gefunden. Und daher habe ich gewusst, welche Frequenz ich brauche und welche Spannung ich brauche. Und dann habe ich im Container irgendwann von der Uni mal wieder geschaut, was so da denn zu haben ist. Und da war da so ein Frequenzumrichter gedacht für so 11 kW Motoren. Und ich habe mir gedacht, ja, vielleicht kann ich das ja irgendwie umbauen zu einem Turbomolekularpumpentreiber. Und dann habe ich halt mal das IGBT-Modul, das dann in der Mitte das Switching zwischen den Phasen macht, habe ich einen Pin abgeschnitten, der für die Spannungszufuhr gedacht ist und habe dort meine 60 Volt reingeschickt, habe das restliche Ding mit 230 Volt versorgt, auch nicht ganz ungefährlich, aber ist dann gestartet und dann ist da gestanden DC Rail Undervoltage. Ich habe gedacht, okay, irgendwo misst es dann doch noch danach. Dann habe ich ein bisschen herumgeschaut, was sie so an Spannungen da bei dem Controllerboard zeitlich anliegen, habe den Pin gefunden, wo sie die Spannung messen, habe den Voltage Divider umgetauscht. Das Ding hat gedacht, es liegen 400 Volt DC an, passt, perfekt, ist halt frei. Und hat problemlos funktioniert. Dann habe ich mit einem 11 kW Motortreiber für 3-Phasen-Motoren meine kleine Turbomolekularpumpe betrieben. Das Erste, was ich dann damit eigentlich so ziemlich dann auch gemacht habe, wo ich dann auch eine schöne Glaskammer gehabt habe, weil als Erstes habe ich ein Fischglas verwendet, um die Hochvakuumkammer zu bauen. Nicht machen. Das Fischglas hat dann irgendwann einen Sprung bekommen und dann war ich so, okay, weg damit. Mein Physiklehrer hat mir dann geraten, eben von einer Firma, die Lehrmittel macht, die Vakuumglocke zu besorgen. Das ist Duranglas, das haltet das problemlos aus und ist auch für Vakuum gedacht. Nachdem es auch für Bildungsbereich gedacht ist, habe ich mir gedacht, wird es wohl irgendwo sicher sein, hoffentlich. Und was dann auch noch schwer war, waren die Dichtungen zu finden. Man kann nicht irgendeine Silikondichtung verwenden. Was ich dann verwendet habe, ist Fluorkautschuk. Da gibt's in Innsbruck so eine nette Firma, die heißt Gummi Winkler. Zu denen bin ich hingegangen und habe so gefragt, hey, könnt ihr mir Dichtungen machen? Die stellen eigentlich so für in Aufträge nur so tausende Dichtungen her, wenn man Großbestellungen macht. Und der dann war dann richtig begeistert und alles von mir, was ich so mache. Und hat dann gesagt, ja, überhaupt kein Problem, ich soll ihm 2 Euro geben und dann macht man die Dichtung. Es war dann 1 Millimeter dicke Fluorkautschuk-Dichtung und die hat relativ gut getan auf bis zu 1×10⁻⁶ Millibar runter, wo ich dann schon ganz glücklich war. In −7 Bereich bin ich einmal kurz gekommen, aber das war dann auch nicht sehr lang. Irgendwann ist mir es auf die Nerven gegangen, dass ich da irgendwie den komischen Treiber da habe und alles. Und ich habe jetzt auch nicht wirklich einen Treiber bekommen können. Da ist übrigens auch nochmal meine Inverted Magneton Gauge. Das bedeutet, das nächste, was ich dann gemacht habe, ist eine neue Turbomolekularpumpe kaufen. Die habe ich für 400 Euro bekommen auf eBay Kleinanzeigen, also ist aus Deutschland gekommen. Der Treiber war ein bisschen kaputt, weil wir alle wissen, wie DHL mit Pakete umgeht. Den habe ich dann erstmal ein bisschen reparieren müssen. Die Turbomolekularpumpe hat es aus irgendeiner Magie überlebt. Und die war dann auch größer und eben das Wunderschöne war Treiber dabei. Das bedeutet, anschließen, anschalten geht einfach. Und wo das dann eingebaut war, hat es dann alles schon ganz ordentlich ausgeschaut, außer dass es halt immer noch nirgends befestigt war, was halt auch nicht ganz ohne war. Das bedeutet, das nächste, was ich dann gemacht habe, war dann irgendwann diesen Holztisch zu bauen, habe meine Holzbauskills wieder ausgepackt und mal einen Tag in der Holzwerkstatt von meinem Hackerspace verbracht und habe den Tisch gebaut. Das war dann alles recht schön. Dann ist Zeit gekommen, meine VWA abzuschließen. Die wollte eigentlich das Hochvakuum-Setup noch irgendwie automatisieren. Das bedeutet, ich habe mir ein paar Schütz besorgt. Mein Chef hat mir dann noch ein paar Schütz dazugegeben, die ein bisschen größer waren, weil meine kleinen Relais-Schalter da unten haben keine Freude, die Drehschieberpumpe ein- und auszuschalten. Und das Ganze hat dann schlussendlich so ausgeschaut. Neue Drehschieberpumpe habe ich mir auch irgendwann mal auf eBay Kleinanzeigen gekauft, weil meine alte war mir dann doch irgendwann sehr suspekt. Das war dann nicht so wirklich erfreulich, dass ich die dann jetzt eigentlich nicht mehr verwende. Aber wenn ich irgendwann einmal irgendwas Dreckiges zum Abpumpen habe, also wenn man irgendwas hat, was korrosiv ist oder sowas, dann verwende ich einfach die Pumpe. Die Universität macht das genauso. Die verwenden ihre Pumpen in den wichtigen Teilen relativ lang. Und wenn sie dann anfangen, komische Geräusche zu machen, dann stellen sie sie zu dem Stand, wo sie die korrosiven Dinger meistens in so eine Wanne rein, damit wenn sie anfangen, dann irgendwann das Ölleck zu bekommen, dass sie dann das Öl einfach wieder reinschütten können in die Pumpe, wenn es rauskommt. Ja, das Letzte, was ich euch, wie ich überhaupt da hinkommen bin, ist, ich habe sehr viel Equipment getauscht. Da renne ich durch Innsbruck mit der Öldiffusionspumpe auf meiner Schulter und habe eben insgesamt dann einen Röntgendetektor dafür bekommen, was jetzt eins meiner nächsten Projekte dann auch ist. Equipment tauschen hilft uns allen. Viele Leute haben irgendwas im Keller, was sie nicht mehr brauchen. Schaut doch mal einfach über Kontakte, ob das irgendjemand gebrauchen kann und dafür vielleicht irgendwas bekommt, was ihr gebrauchen könnt. Gut, jetzt ist, glaube ich, noch ein bisschen Zeit für Fragen. Daher, ja.
Erstmal vielen Dank an Sally für den wunderbaren Talk und einen großen Applaus.
Test. Danke für den schönen Talk. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es macht mich auch ein bisschen besorgt, aber irgendwie, wenn du so mit Turbomolekularpumpen herumexperimentierst, wenn man so in der Forschung oder so arbeitet, dann gibt es ja manchmal so gewisse Arbeitsschutzauflagen. Ich frage mich, ob du irgendwie so deine eigenen, weiß ich nicht, Sicherheitsbestimmungen für dich so gemacht hast, dass du aufpasst, dass dir die Hochvakuumpumpen nicht total um die Ohren fliegen oder so oder durch die Wand. Weil ich meine, ja, also ja. Wenn es ist, wie du gesagt hast, die reißen einen halt im Prinzip das ganze Equipment kaputt und das sind ja wirklich massive, verschraubte Metallanschlüsse, die einem da um die Ohren fliegen und Ja, die sind wesentlich stabiler als ein menschlicher Körper und ich mache mir Sorgen um dich.
Ja, am Anfang habe ich definitiv ein bisschen gefährlich gearbeitet, vor allem mit dieser Plexiglasscheibe, was ein großer Fehler, den ich gemacht habe. Das Gute ist, dass ich auch am Weg sehr viel auch mit Leuten, die in Universitäten arbeiten, mit Universitätsprofessoren geredet habe, die mir dann auch sehr sinnvolle Empfehlungen gemacht haben. Mein Physiklehrer hat mir auch immer wieder gesagt, dass das mit dem Fischglas überhaupt nicht geht. Und es ist einfach nur eine Frage der Zeit gewesen, bis ich dann irgendwann realisiert habe, okay, ja, ich sollte echt da vielleicht ein bisschen mehr aufpassen und habe jetzt auch eben verwende Equipment, das dafür gedacht ist, habe das in einen Tisch eingebaut und damit ist es relativ sicher. Das Ding ist, Risiko kann man minimieren, nicht eliminieren eigentlich. Ich minimiere es so weit, wie es für mich irgendwo Sinn macht, weil wenn ich aus dem Raum gehen muss, wenn das Vakuumsystem läuft, ist das auch irgendwo schade, wenn ich gerade Messungen nehmen muss. Daher, das mache ich nicht, aber die Frage ist halt auch immer, wenn man sich so andere Aktionen anschaut, die so als normal betrachtet werden, gerade in meinem Alter, wenn Leute, keine Ahnung, mit Mopeds irgendwo durch die Gegend rasen oder sowas, dann ist auch die Frage, wie gefährlich das eigentlich ist. Und mir ist es da lieber, ich mache das vielleicht nicht und tue dafür da ein bisschen rumbasteln. Ein paar Mal habe ich echt Glück gehabt, aber mehr in anderen Bereichen, vor allem in Bereichen mit Elektrotechnik, wo ich gebastelt habe. Aber durch Fehler lernt man. Man muss nur hoffen, dass die Fehler nicht groß genug waren, dass man noch draus lernen kann. Grundsätzlich die Empfehlungen, die ich so habe, um Sicherheit zu machen, holt wirklich euch, wenn ihr irgendwas mit Glas habt drinnen, Equipment, also wirklich Glas, das dafür gedacht ist, im Vakuum zu sein, nicht irgendwelche Fensterscheiben verwenden für eure See-Through-Flanges. Die sind teuer, aber es gibt einen Grund, wieso die teuer sind, das ist Uranglas, das speziell gefertigt ist, dass man innen keine Verspannungen hat im Glas, sondern dass es wirklich komplett entlastet ist. Auch niemals, wenn irgendwo euch ein Glas runtergefallen ist, das dann weiterverwenden. Das haben sie an der Universität einmal gemacht und haben mir dann erzählt, ja, die Glasscheibe ist dann kaputt geworden, wo sobald sie ein Vakuum gezogen haben, einfach nur weil ein kleiner Splitter auf der Seite hat und das so viel Instabilität im Glas gemacht hat, dass das ganze Glas dann gesprungen ist. Sie haben Glück gehabt, dass das Glas noch dicht war. Oder mehr oder weniger dicht, das Vakuum war schlechter, aber es ist nicht so viel Luft rein, dass ihnen die Pumpen kaputt geworden sind. Und das war auch das, wo sie an der Universität mir gesagt haben, ja, wenn irgendwo ein Glas einen kleinen Schaden hat, aufpassen damit, sofort weg damit und neu kaufen. Es ist gar nicht so irre teuer, die Vakuumglocke aus Duranglas hat zum Beispiel 200 € gekostet, ist verkraftbar, wenn man bedenkt, wie viel sicherer das ist als ein Fischglas, das ich eben in irgendeinem Outlet-Markt gekauft habe.
Danke für den Talk und zwei Fragen habe ich. Drehschieberpumpe, die verharzt, ist das schon mal vorgekommen? Also dass das Öl dann irgendwie...
Also ich habe eine Pumpe gefunden, die das Problem gehabt hat. Das passiert, wenn man zu viel Wasser reinbekommt, teilweise auch schon. Und vor allem, wenn dann Lösungsmittel drinnen sind auch noch. Das war sehr witzig, wo ich die zerlegt habe, weil ich habe die einfach nur gereinigt und das ist dann hat tatsächlich wieder dann funktioniert. Dass man das irgendwo bei daheim, wenn man jetzt nur mit Elektronenstrahl herumspielt oder mit Ionenquellen, da passiert das nicht so schnell, weil da hat man normalerweise keine Gase, die irgendwie korrosiv sind und man hat auch keine Flüssigkeiten normalerweise im Hochvakuum-Setup. Aber es passiert definitiv... ich weiß jetzt gar nicht, welche Stoffgruppe das ist, aber ich stelle mir vor, dass es vor allem eben, wenn man irgendwas hat, was dafür sorgt, dass Wasser zu Emulgation führen kann oder wenn man korrosive Stoffe abpumpt. Und auch Abrieb bei den Pumpen ist natürlich ein Thema. Das Öl muss man irgendwann auch tauschen, aber... Wenn man es nur hin und wieder anschaltet, dann haltet das Jahrzehnte. Wenn man sie im 24-7-Betrieb hat wie in der Universität, dann muss man halt schon jedes Jahr mal Öl tauschen. Und wenn man das halt nicht macht, dann wird es irgendwann fest.
Richtig. Zweite Frage, du hast gesagt, ich kaufe mir irgendwo Sensoren günstig bei Kleinanzeigen oder so. Gibt es da irgendwo eine andere Quelle?
Also die Gebrauchtmärkte, die ich verwendet sind, Willhaben und eBay Kleinanzeigen. eBay Kleinanzeigen ist zwar eigentlich nur für Deutschland, aber wenn man die Leute nicht anschreibt und fragt, hey, geht's auch nach Österreich zu schicken, dann ist das kein Problem. Das Ding ist, bei anderen Sachen, ich habe noch nie bei Also eBay kann man verwenden, aber das ist eher teuer, weil die, was das verkaufen, eher Ahnung haben, was sie da eigentlich verkaufen. Aber grundsätzlich funktioniert das auch über eBay. Da haben Freunde von mir schon sehr viel Erfolg gehabt, vor allem solche Sensoren zu kaufen. Und die so Industrieverkäufe und sowas, da muss man sehr viel Glück haben, weil halt da Versteigerungen gemacht werden und wenn da halt jemand drinnen sitzt, der jetzt vielleicht in der Firma arbeitet, dann hat man keine Chance. Und ich bin noch nie zu solchen Versteigerungen gekommen tatsächlich, einfach nur, weil ich alles, was ich gebraucht habe, wirklich über Willhaben oder eBay Kleinanzeigen bekommen habe, wo es dann teilweise ist, dass die Leute einfach keine Ahnung haben, was sie da verkaufen und stellen es halt um irgendeinen Preis rein. Auch den Adapter, den ich auf meiner Vakuumpumpe habe, allein der ist mehr wert als 200 Euro, was ich für meine erste Vakuumpumpe gezahlt habe. Ja, da muss man einfach Glück haben, lang schauen, Suchagent einschalten und dann irgendwann taucht schon was auf. Wo ich angefangen habe, war noch mehr verfügbar. Inzwischen, wo ich vor allem auch vielen Leuten davon in meinem Hackerspace erzählt habe, ist es eher so, dass die Dinge schneller weg sind.
Würdest du denn für so Hobbyleute eher eine Öldiffusionspumpe empfehlen? Weil du hattest ja selber hauptsächlich Turbomolekularpumpen und für so Dünnfilmbeschichtung beispielsweise, sind die sauber genug, die Öldiffusionspumpen? Was meinst du da?
Dünnfilmbeschichtung hängt voll davon ab, was du gern machen würdest. Sputtering, nehme ich mal an.
Ja, Sputtering, so ITO-Beschichtung oder vielleicht eigene Halbleitertests mal machen, aber
da brauchst du definitiv. Da brauchst du definitiv Turbomolekularpumpen, das ist zu viel Öl, beziehungsweise gute Öldiffusionspumpe mit einer guten Buffer könnte funktionieren, aber die allermeisten, die man so gebraucht bekommt, sind halt schon wirklich alt und das hast dann zu viel verdampftes Öl im Vakuumbereich, das macht dann deine Oberfläche kaputt, dann lösen sich deine Beschichtungen ab, dann reagiert irgendwas miteinander, das ist kein Spaß. Da würde ich da eher empfehlen, auf eine Turbomolekularpumpe zu setzen, auch wenn es teurer ist oder aufwendiger zu bekommen, vor allem muss man Glück haben, dass sie funktioniert, aber damit, wenn du Halbleiter machen willst, ist das eigentlich das Einzige, was man nehmen kann. Von der Gefahr her, man kann es schon minimieren, einfach mal beim ersten Mal hochfahren, sehr vorsichtig hochfahren lassen und schön hören, ob die Kugellager Geräusche machen. Sobald sie anfangen, irgendwelche Knarzgeräusche zu machen, schnell abschalten und hoffen, dass nichts passiert. Wenn sie das erste Mal schön hochfahren, dann kann man es in der Regel relativ lang betreiben. Fettgelagerte Turbomolekularpumpen sind meiner Erfahrung nach sogar langfristig gesehen besser als die Ölgelagerten, einfach nur, weil erstens die Ölgelagerten darf man nicht verkehrt rumhalten und es wird nicht zu dir kommen, ohne einmal verkehrt rumgehalten zu werden. Das bedeutet, da darfst du dann erstmal die Pumpe zerlegen und das Ganze dekontaminieren aus vom Öl. Und bei Fettgelagerte, die kann man montieren, wie man will und das ist dann überhaupt kein Problem. Und Maglev würde ich eher nicht empfehlen, die Magnetgelagerten, einfach nur, weil da die Controller in der Regel sehr teuer sind und weil man schwerer drankommt. Und wenn sie rausfliegen, dann ist meistens was falsch bei denen.
Ja, den Fehler hatte ich schon mal gemacht mit den Maglev. Vielen Dank.
Bitte gerne.
Ich habe da irgendwo hinten noch eine Frage gesehen.
Ja.
Das vorher, oder?
Genau. Ich hätte auch noch eine kleine Frage noch zu dem Thema Drehschieberpumpe. Also bei deinem Aufbau, ja, die Bilder waren wahrscheinlich bei dir zu Hause aufgenommen,
ja,
mit der Drehschieberpumpe. Da hat die Drehschieberpumpe ja eigentlich für den heimischen Einsatz gleich zwei Schwierigkeiten. Das eine ist der Krach, vielleicht auch mal einen Nachbarn. Und vielleicht hat man sogar einen Versuch oder vielleicht will man sogar mal abpumpen, dass es auch über Nacht, vielleicht sogar über Tage arbeiten braucht. Das ist nicht in jeder Wohnung denkbar. Und das andere ist ja auch noch der Auspuff von der Drehschieberpumpe. Für wie praktikabel für den heimischen Einsatz? Also was sind da deine Erfahrungswerte von wegen Drehschieberpumpe in der Wohnung?
Ja, also Nachbarin hat sich definitiv mehrmals beschwert. aber das ganz Witzige ist, die ist auch ein bisschen esoterisch unterwegs und hat irgendwie gemeint, meine elektromagnetische Strahlung, die von meinem Labor ausgehen, stört sie beim Schlafen und so weiter. Und dementsprechend habe ich da relativ wenig Mitleid mit ihr. Und schaue halt einfach, dass es, also über Nacht abpumpen habe ich tatsächlich relativ selten gemacht. Meine Kammer ist sehr klein, meine Pumpe ist sehr groß. Das bedeutet, die pumpt sehr schnell ab. Auch wenn da kleine Lecks drinnen sind, geht das relativ schnell. Oder wenn irgendwelche Materialien drinnen sind, die ausgasen. Und gleichzeitig bin ich auch noch nicht wirklich in den Bereich gekommen, wo ich jetzt extrem hohes Vakuum brauche. Also das Höchste, was ich gekommen bin, waren glaube ich 5×10⁻⁷. Das war nach 2 Stunden. Das ist voll okay für die kleine Vakuumkammer. Und Ion Trap werde ich sowieso nicht immer jetzt in meinem kleinen Labor jetzt so schnell hinbekommen. Und Auspuff, Ölfilter ist empfehlenswert, die Lungen freuen sich darüber. Das ist generell nicht so schlimm, aber der Öldampf, der da rauskommt, ist durchaus da. Und ich habe schon gehört von Leuten, die vor allem noch größere Drehschieberpumpen als ich gehabt haben, die dann mehr Öl in die Luft gebracht haben und wo dann so alles so einen dünnen Ölfilm gehabt hat irgendwann, was dann natürlich nicht so super ist. In Innsbruck im Labor sind sie so weit gegangen, dass sie sogar den Auslass von der Pumpe beim Fenster rausgeschickt haben. Und das ist grundsätzlich auch sehr empfehlenswert. Also wenn man einen langen Schlauch hat, einfach anschließen beim Fenster raus und dann passt das schon. Umweltschädlich ist das Öl jetzt nicht so wirklich. Und vor allem in so kleinen Mengen bei so einer Drehschieberpumpe. Ich glaube, nicht jeder betreibt eine Drehschieberpumpe daheim und das ist schon verkraftbar. Aber die Filter, bei meiner zweiten Drehschieber war Filter dabei, funktionieren super gut und man kann, ich habe es noch nie probiert, aber es wäre ein Versuch wert für so Kompressoren, gibt es oft billige im Baumarkt, so Filter, die für Wasser gedacht sind, die sollten auch fürs Öl funktionieren, weil das ist ja ziemlich ähnliche Poren, also die Wasser ist kleiner als Öl und sollte auch in den Poren aufgehalten werden. Keine Garantie, dass der nicht irgendwann verstopft, aber grundsätzlich sollte das auch möglich sein, so das Öl rauszufiltern. Ich hoffe, Dankeschön. Das hat die Frage beantwortet.
Okay, mit Blick auf die Zeit, ist es eine kurze Frage? Ja. Okay, perfekt.
Danke für deinen Talk. Hast du schon probiert, Equipment aus Industrieauflösungen zu kriegen?
Ja, also die Versteigerungen, die da stattfinden, sind oft sehr kompetitiv. Und da was zu ergattern, ist schwer. Ich war noch nie bei einer drinnen, einfach nur, weil ich auch von Freunden gehört habe, dass es das nicht wirklich wert ist, weil das Einzige, was billig überbleibt, sind Tische. Und Tische brauche ich nicht wirklich. Mein Labor ist jetzt schon viel zu voll. Irgendwas ist mir noch eingefallen. Habe es vergessen wieder.
Dann danke, Sally, nochmal für den Talk. Nochmal einen großen Applaus.